Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von Amazon Prime Video und der neuen Bibi und Tina-Serie.
Hufe klappern, Pferde traben, springen über Wassergraben, über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein? Wir sind die Bibi und Tina, von Amadeus und Sabrina, wir jagen im Wind, wir reiten geschwind, weil wir Freunde sind.
Meine Nichten sehen und hören es rauf und runter. Ich freue mich, dass Bibi und Tina endlich wieder da sind. Die Serie von Detlef Buck verzaubert mit neuen Darstellern, spannenden Geschichten und ein paar richtigen Ohrwürmern. Für alle, die Bibi und Tina tatsächlich nicht kennen, es geht um eine junge Hexe, die ihre beste Freundin Tina auf dem Reiterhof besucht. Gemeinsam erleben die beiden zahlreiche Abenteuer und zeigen, wie wichtig Freundschaft und Zusammenhalt sind. Das Ganze ist zeitgemäß umgesetzt. Deshalb geht es auch um die Themen wie Umweltschutz, Tierliebe, Verantwortung übernehmen und starke Mädchen. Uns hat die Serie sofort mitgenommen. Die neue Bibi und Tina-Serie von Amazon Prime Video ist ab sofort in euren Prime-Mitgliedschaften enthalten. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge vom Papalapap.
Audio Now.
Daddy, bleib cool.
Stell dir vor, du leitest ein Unternehmen mit 1200 Mitarbeitern. Mein heutiger Gast ist CEO und Gründer genau einer solchen Unternehmung. Wie es für ihn war, in Elternzeit zu gehen und was er jetzt für ein Verständnis für seine Mitarbeiter hat, das beleuchten wir heute im Podcast.
Papa la Pap. Papa la Pap.
Erstmal vielen Dank, dass du gekommen bist. Wie bist du denn hierher gefahren?
Ich bin tatsächlich mit meiner Kollegin Clever Shuttle gefahren, aus dem Office.
Siehst du, sehr schön. Frage direkt an dich. Du kommst aus deiner Elternzeit, das ist noch gar nicht so lange her. Du hast einen Monat genommen, hast zwei Kinder, eine dreijährige Tochter, richtig?
Ja.
Dreijährige Tochter. Wie hast du die Elternzeit erstmal für dich genutzt?
Ich habe sie tatsächlich so genutzt, dass ich gemeinsam mit beiden Töchtern und meiner Frau verreist bin.
Mhm.
Wir haben gut 2,5 Wochen in Sri Lanka und danach 2,5 Wochen in Thailand verbracht. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Hat Spaß gemacht. Sind alle gesund geblieben, haben uns gut verstanden.
Dieses Bewusste dafür entscheiden, rauszugehen, Elternzeit zu nehmen, wie gerade schon angesprochen, du hast viele Mitarbeiter, trägst viel Verantwortung mit dir herum für 1200 Menschen. Nicht nur du, natürlich auch noch deine Mitgründer. Was macht das mit einem? Gerade Vaterperspektive, beiden Rollen gerecht werden. Einerseits dem Vater sein, aber andererseits auch dem unternehmerischen Tum, nach dem du tagtäglich strebst.
Ich würde sagen, jetzt so nach über 3 Jahren Vater sein, ist es tatsächlich immer noch ein tagtäglicher Konflikt in einem selbst, weil man sehr schwer beiden Rollen wirklich gerecht werden kann. Das merke ich auch eigentlich tagtäglich. Und zur Geburt meiner ersten Tochter vor 3 Jahren war unser Unternehmen noch in, ich sag mal, viel unsicheren Gewässern. Mhm. Und die Situation war in Summe einfach kritisch. Und ich habe zur damaligen Zeit auch tatsächlich keine Elternzeit genommen. Jetzt hat sich unser Unternehmen deutlich stabilisiert und ich habe richtig Lust darauf gehabt. Das heißt, ich wollte diese Elternzeit machen. Ich würde sie auch, und ich behalte mir auch vor, sie irgendwann nochmal vielleicht noch einen Monat oder vielleicht noch eine längere Zeit ranzuhängen. Aber das war tatsächlich dieser Wunsch, auch irgendwie reinzukommen, weil ich auch merke, dass ich viel aufgegeben habe in den letzten 3 Jahren. Zeit aufgegeben, die ich eben nicht mit meinen Kindern verbracht habe. Und ich weiß, dass gerade diese Zeit, also jede Zeit ist unwiederbringlich, aber gerade diese Zeit, wenn sie noch so klein sind und wenn die Veränderungen noch so krass sind, ist es etwas, wo ich natürlich auch weiß, dass ich ein Opfer gebracht habe.
Wenn du dich bewusst für die Elternzeit entschieden hast, dann tauchst du ja in so einen bürokratischen Dschungel ein. Du musst gewisse Formulare ausfüllen, du musst gewisse Dinge beachten. Es gibt Vorteile, es gibt Nachteile. Wie hast du dich bewusst einerseits dafür entschieden, aber andererseits, wie hast du dich in diesem ganzen Bürokratie-Dschungel zurechtgefunden? Weil ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich fand diese Formulare und Co. wirklich grausam. Ich wusste gar nicht, wo ich ein Kreuz machen sollte. Und ich hatte sogar Angst, was ich gelesen hatte, wenn ich ein Kreuz mache und das ist einmal abgeschickt, ist es schwierig, das am Ende zu revidieren, wenn ich etwas falsch gemacht habe, sodass ich darunter auch vielleicht finanzielle Einbußen hätte.
Da hat mir meine Frau geholfen, weil sie hat ja Elternzeit gemacht.
Sichere Bank.
Ja, einmal beim ersten Mal 9 Monate, beim zweiten Kind 1 Jahr lang. Und tatsächlich hat mir dann auch meine Personalabteilung geholfen, diese Formulare dann richtig auszufüllen. Also ich habe damit selbst gar nicht so viel zu tun gehabt.
Wenn du über Personalabteilung sprichst, wie hatten die keine Fragezeichen, gar nichts? Wie war das für die? Mussten die sich da auch reinfuchsen?
Es gab tatsächlich eine Kollegin, die da von ihrem vorherigen Arbeitgeber da irgendwie auch Erfahrung hatte. Und wir haben auch Mütter im Unternehmen, die da auch Bescheid wüssten. Ich weiß auch im Nachhinein gar nicht, ob ich alles richtig ausgefüllt habe, weil für 1 Monat gibt es ja auch kein Elterngeld. Und demzufolge war das jetzt auch alles jetzt, was das angeht, gar nicht so das große Thema.
Stimmt, für einen Monat gibt es gar kein Elterngeld, erst ab zwei. Und dann gibt es nur 1.800 Euro Höchstgrenze, es sei denn, man hat einen Geschwisterbonus, dann bekommt man nochmal, ich glaube, 150 Euro aktuell oder in dieser Range ist es zumindest. 1.800 Euro ist natürlich dann schon ein finanzieller Einschnitt. Einerseits natürlich bei dir einen Monat, bekommst du eben gar nichts. Hast du das denn auch so ein bisschen als Vorbildfunktion für deine Unternehmung genutzt, dass du auch deinen Mitarbeitern signalisieren wolltest, Leute, Elternzeit ist wichtig. Kümmert euch um eure Familien. Ich habe es damals bei der ersten Geburt meiner Tochter nicht gemacht, bereue es auch ein bisschen und jetzt tauche ich einfach mal ab für mich und schalte auch ab. Ist das ein Signal gewesen?
Also ja, der Gedanke kam, glaube ich, erst später, wir sind ein junges Unternehmen, also die allermeisten Leute bei uns im Unternehmen haben noch keine Kinder. Aber es kam jetzt immer häufiger vor und gerade seitdem ich Kinder habe und seitdem ist auch unser Unternehmen erst wirklich groß geworden, ist es so, dass ich mich meistens mit den Leuten, wenn ich erfahre, dass jemand Mutter oder Vater wird, dass ich mich hinsetze, meistens mit denen lunchen gehe und sie auch ermutige, dann Elternzeit zu nehmen. Da gab es erst kürzlich mehrere Beispiele bei uns und ich weiß gar nicht, ob es jetzt meine Vorbildfunktion, weil ich mache jetzt nur einen Monat, das ist jetzt nicht wirklich das, wo ich mir so richtig krass als Vater für mein Zeitinvestor auf die Schulter klopfen kann. Aber mein Director Data Science, der das Data-Team leitet, der hat letztes Jahr 6,5 Monate Elternzeit genommen.
Hat er dann gesagt, hier Präzedenzfall, Bruno war auch einen Monat weg, jetzt mache ich auch mal.
Also zu dem Zeitpunkt war ich ja noch nicht weg. Also ich bin jetzt erst kürzlich wiedergekommen. Also das heißt, das gab keinen Präzedenzfall, aber es war auch vollkommen okay.
Also durch deine Elternzeit hast du aber in deinem Unternehmen auch ein Statement gesetzt, dass jetzt mehrere Leute den Wunsch hegen. Kann man das prozentual so ein bisschen vielleicht beleuchten?
Ich würde schon sagen, dass das im Unternehmen alle so emanzipiert sind, dass auch wenn ich jetzt kein Statement gesetzt hätte mit meiner Elternzeit von nur einem Monat, dass sie dann auch selbst entschieden hätten, die Elternzeit zu nehmen. Sie wären aber ermutigt, das zu tun. Und von daher weiß ich nicht, ob meine Vorbildfunktion jetzt, ich meine, es ist noch zu früh, das abzuwarten, weil ich bin jetzt erst letzte Woche wiedergekommen, man müsste irgendwie mal schauen, wie tatsächlich.
Deswegen bist du so braun, ja?
Ja.
Hab schon gewundert. Die Solarien sind ja fast immer alle zu hier, wo man vorbeifährt. Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass die Leute, wenn sie sich entscheiden, ein Kind zu bekommen, gerade in der jetzigen Zeit auch immer mehr die Zeit für die Elternzeit nehmen. Und ich weiß gar nicht, ob es dann meine Vorbildfunktion ist, die dann da so wichtig ist in unserem Unternehmen.
Wenn wir jetzt mal die Vorbildfunktion darauf adoptieren, auf andere Länder, und uns mal in die Statistiken einbuddeln. Das hast du im Vorgespräch, als wir vorhin hier zusammenkamen, hast du auch schon gesagt, 36%, die Zahl hattest du mitgebracht, 2016 haben die Eltern oder in Deutschland haben erst Vaterzeit genommen. Aber wenn ich das mal aus dem Vaterreport 2018 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, also sehr umfassend, das Bundesministerium für Familie, was die alles machen, Väter spezifische Elemente an elterngeldähnlichen Regulierungen haben in den letzten Jahren zugenommen. Viel mehr zugenommen. Im Länderschnitt ist es so, dass 79 Länder Elternzeit bzw. Elterngeld anbieten von 167 Vergleichsländern. Das ist also mehr als die Hälfte, wenn ich jetzt mathematisch richtig mitgerechnet habe. Im internationalen Vergleich ist Deutschland aber eher im Mittelfeld. Und wie kann es anders sein? Die natürlich an erster Stelle stehen, sind wie immer die Skandinavier. Die Skandinavier haben nämlich Folgendes, insbesondere in Norwegen und Schweden, wo elterngeldähnliche Familienleistungen bereits eine längere Tradition haben, werden diese von einem höheren Anteil der Väter bezogen. Also wir reden jetzt gerade nur über Väter. Nur darüber. Beeindruckendes Beispiel ist Norwegen. Während in den Jahren vor der Einführung der sogenannten Vaterquote nur etwa 4% der Väter das Elterngeld in Anspruch nahmen, stieg der Anteil danach auf 90%. Das ist schon eine sehr ordentliche Zahl. Und in Finnland nutzten 2014 98% der Väter die Elternzeit und 32% nahmen 24 Bonustage in Anspruch. Ein noch extremeres Bild zeigt sich in Frankreich. Hier nahmen 62% Vaterschaftsurlaub, aber nur 1-2% der Väter beziehen Elterngeld. Da kurz zum Vergleich, in den Ländern ist es nicht nur das Elterngeld, sondern zu dem Elterngeld gibt es auch noch Vaterschaftsurlaub. Der liegt zum Beispiel in Finnland bei 54 Arbeitstagen, die genommen werden können. Wenn wir jetzt umrechnen, dass wir im Durchschnitt 250 Tage im Jahr arbeiten, ist das schon, kann man schon mal oft auf den Mitarbeiter verzichten. Und in Deutschland ist es ja, wie bekannt, 12 Monate. Und meistens nimmt der Vater da nicht so ganz viel. In Deutschland momentan, sagt die Statistik, nehmen 36% der Väter Elternzeit bzw. das Elterngeld in Anspruch. Wenn man diese ganzen Quoten jetzt mal zusammenlegt, du hast die zweierlei Sichtweisen. Einerseits die des Vaters, der selber dann in die Elternzeit eintaucht, und auf der anderen Seite die des Unternehmers, der natürlich auch den Laden am Laufen halten muss. Ist ja auch eine wichtige Sache. Nehmen wir an, du wärst jetzt hier im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ich finde es auch witzig, dass die Frauen nochmal separat aufgeführt werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Da sind die Männer, spielen da gar keine Rolle, scheinbar gerade. Was würdest du ändern, wenn du jetzt aus der unternehmerischer Sicht mal auf dieses politische System schaust, was wir da gerade haben?
Ich habe die Vermutung, dass viele Männer in Deutschland keine Elternzeit nehmen, weil sie den Verdienstverlust also fürchten. Und das sollte nicht der Fall sein. Es darf nicht sein, dass Menschen, glaube ich, also Väter oder auch Mütter, weil sie Angst haben, dann irgendwie in finanzielle Schieflage zu geraten, keine Elternzeit zu nehmen. Das heißt, man sollte sicherstellen, dass das Gehalt von vorher zumindest für diese Periode von 2 bis 12 Monaten ausbezahlt wird. Das würde ich ändern. Man müsste aber natürlich auch bei den Leuten, die gut gestellt sind finanziell, auch da ist es natürlich nicht notwendig. Das sollte vielleicht ausgenommen werden.
Bin ich voll und ganz bei dir, weil dieser Einschnitt, wenn man überlegt, dass die Frau ist in Elternzeit bzw. Mutterschutz, da bekommt man natürlich noch die Bezüge. Und später, wenn der Vater dann auch eintaucht in die Elternzeit und das in Anspruch nimmt, 1 oder 2 Monate, in dem Fall ja erst ab 2 Monaten, ist das natürlich ein finanzieller Einschnitt. Das muss man ganz klar sagen, weil man hat ja auch einen gewissen Fixkostenblock, den man irgendwie tragen muss. Und als Alleinverdiener ist das dann, wenn wir uns die Mieten und Co. angucken, natürlich schon immens. Wenn wir jetzt noch einmal aus deiner unternehmerischen Sicht drauf schauen, macht das für dich einen Unterschied, wenn jemand zu dir kommt und du weißt, er ist junger Vater und will irgendwann in die Elternzeit eintauchen, oder auch natürlich eine junge Mutter, die zu dir kommt? Wie geht ihr damit um? Klar ist, dass ihr natürlich sowas unterstützt und einerseits auch fördert, da gehe ich ganz stark von aus. Aber hat das Implikationen für die Karriere? Weil meistens ist der Vater ja auch so getrieben, dass er gerne Karriere machen möchte. Und in der Elternzeit könnte sein, ich komme wieder, habe Angst vor meinem Jobverlust. Da wird jemand auf eine Position gesetzt oder auf meine Position gemacht, der macht es am Ende besser als ich. Man verliert das Statement im Unternehmen. Wie geht ihr mit solchen Sachen um? Oder wie kannst du den Leuten da draußen ein paar Tipps geben, das richtig vorzubereiten?
Also ich muss sagen, das Unternehmen haben wir 2014 gegründet, da war ich noch kein Vater. Und meine Sichtweise auf das Thema hat sich auch mit der Geburt meines Kindes geändert. Mhm. Ich bin in der Hinsicht reifer geworden. Und aus der reinen wirtschaftlichen Unternehmersicht ist ein Fokus immer ganz wichtig. Wir als Unternehmen mussten uns fokussieren auf das, was wir können. Wir hatten wenig Ressourcen am Anfang, um dann möglichst viel rauszubekommen. Und natürlich jetzt ohne familiäre Betrachtung, rein wirtschaftlich gesehen, ist ein Kind, das man bekommt, für Eltern erstmal ein neuer Fokus. Mhm. Also man verliert gewisserweise auch ein Stück weit den Fokus auf den Job. Und das ist bei mir sicherlich auch passiert, weil ich mich trotz dessen, dass ich vielleicht nicht so viel Zeit mit meinen Kindern verbringe, immer noch viel Zeit vermeintlich mit meinen Kindern verbringe, die ich sonst vielleicht auch im Büro hätte verbringen können. Mhm. Ich will aber, weil es einfach Teil des Lebens ist und ich jetzt als Vater sagen kann, das ist mit das Schönste, was einem passieren kann, will ich jetzt nicht dieses Thema ausklammern. Das heißt, es ist gegeben, und es wäre hochgradig asozial, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, wir fokussieren uns jetzt hier auf die Leute, die irgendwie auf ewig und immer Junggeselle sein wollen. Das heißt, wir unterstützen das. Wir haben jetzt auch keine große Erfahrung mit dem Thema, weil wir noch nicht so viele Eltern haben, aber grundsätzlich unterstützen wir das. Und das wird auch von meinen Mitgründern voll mitgetragen, die beide momentan noch Single sind und Junggeselle.
Aber siehst du da eine Gefährdung für Karriere bei Vätern? Weil ich finde, das ist immer das einfachste Argument, was ich von vielen gehört habe. Nee, ich kann nicht in die Elternzeit gehen, weil dann habe ich Angst, wenn ich zurückkomme, jemand macht es besser und ich habe irgendwie Jobverlust, Ängste. Weil das erstmal ist man ja geschützt in der Elternzeit, beziehungsweise in der Zeit, wo man dann eben das beantragt, hat man ja einen Kündigungsschutz. Das ist schon mal das eine. Auf der anderen Seite Was macht das mit einem selber?
Also wenn ich mir das Umfeld angucke in Deutschland, dann befürchte ich tatsächlich, dass da ein Stück weit was dran ist, weil eben die Menschen im Kopf da noch nicht allzu reif sind. Also jemand, der sein Leben lang im Unternehmen gebuckelt hat und irgendwann zum Chef wurde eines großen Konzerns und vielleicht noch so ein etwas altertümliches Bild im Kopf hat, dass die Frau das zu Hause zu regeln hat, könnte ich mir vorstellen, dass so eine Person eventuell wenig Toleranz dafür entwickelt, dass sein Vater das dann tatsächlich macht. Ich weiß es aber nicht genau. Deswegen gilt es jetzt umso mehr an der jungen Unternehmergeneration, da aufzuräumen und sicherzustellen, dass tatsächlich ja, die Karrieren davon keinen Schaden nehmen. Was schon klar ist, dass Unternehmen da gut darauf vorbereitet werden müssen, auch seitens der werdenden Mütter oder Väter, dass es frühzeitig kommuniziert wird, um das abfangen zu können. Weil natürlich, es wäre ja schlimm, wenn eine werdende Mutter, ein werdender Vater kein Loch reißen würde, wenn sie plötzlich von heute auf morgen nicht mehr da sind.
Klar.
Und darauf müssen Unternehmen sich vorbereiten können. Aber ich glaube, im Zuge der, ja, der Digitalisierung auch, ne, der Möglichkeiten von zu Hause zu arbeiten oder was auch immer, ist das leichter geworden als noch früher.
Du hast es gerade angesprochen, Unternehmen müssen sich darauf vorbereiten. Ist es denn, also heutzutage ist es ja auch nicht leicht, Fachkräfte zu finden. Müssen Unternehmen denn dahingehend auch nicht nur Sportangebote, es gibt ja viele, viele kleine Gimmicks heutzutage, die Leute irgendwie an sich zu binden. Findest du, dass das ein fester Bestandteil sein muss, von vornherein auch zu sagen, Elternzeit, Homeoffice, Flexibilität, mehr Zeit für Familie spielt eine wesentliche Rolle, auch bei euch in der Unternehmenskultur oder generell, dass diese Unternehmenskultur in Deutschland noch stärker manifestiert werden müsste?
Absolut. Ziel muss es sein, Leute zu finden, die intrinsisch motiviert sind, ihren Job zu machen, die richtig Bock drauf haben. Und diesen Leuten müsste man, das ist meine Philosophie, auch die Philosophie unseres Unternehmens, möglichst große Flexibilität bieten. Also die sollen sich ihren Alltag so gestalten können, dass sie es in Summe für sich am besten, sowohl mit Familie als auch mit Karriere, als auch mit Freunden, wenn sie abends ein Trinken gehen wollen, am besten vereint bekommen. Man muss halt als Unternehmer da halt aufpassen, dass man keine Trittbrettfahrer im Unternehmen hat, die vielleicht gar nicht so intrinsisch motiviert sind und sich dann das Unternehmen danachgehend aussuchen, wo sie einfach das System, ich sag mal, ausnutzen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, mit einer der Hauptchallenges als Führungskraft, diese Motivation bei den Leuten zu schüren, bei den Kollegen und natürlich auch die richtigen Leute auszuwählen, die eben so ein System nicht ausnutzen.
Wenn du jetzt einmal zurückblickst, du bist wieder gerade da aus deiner Elternzeit. Was hat das mit dir gemacht? Aus einerseits deinem Arbeitseinsatz, aber auch aus deiner unternehmerischen Perspektive.
Ich bin jetzt tatsächlich über 5,5 Wochen weg gewesen. Erstmal, die erste Woche war echt tough. Also ich muss dazu sagen, es war mein erster Urlaub länger als 9 bis 10 Tage seit 2014.
Mhm. Also auch erreichbar. Damals in 9 bis 10 Tagen hört sich so an, du bist auf Abruf, wenn was ist.
Ja, ich war mal manchmal auf einer Hochzeit letztes Jahr, dann haben wir ein paar Tage in Frankreich rangehangen. Erreichbar bin ich eh immer. Ich war auch diesmal erreichbar.
Okay.
Und ich habe auch diesmal ein bisschen gearbeitet.
Kein Detox.
Aber ich empfinde das auch gar nicht als schlimm. Ich arbeite gerne. Ich arbeite nicht unbedingt jeden Tag gerne und nicht unbedingt, wenn es mal Tage gibt, die sehr lange gehen und ich die Kinder dann nicht ins Bett bringen kann, dann finde ich das auch nicht schön. Aber in Summe arbeite ich gerne und ich habe gerne Informationen demzufolge. Ist es für mich gar kein Problem, wenn mich mal einer über WhatsApp anschreibt, mich mal kurz angerufen hat und ich einen kurzen Beitrag leisten konnte, wenn das der Fall war. Also das war kein Stress und ist für meine Frau auch in dem Sinne okay gewesen, haben wir darüber gesprochen. Aber ich habe am Anfang echt Probleme gehabt, in diesen Modus zu gehen, in den Modus Papa zu sein und unterwegs zu sein mit meinen Kindern, meiner Frau, und weil ich das nicht gewohnt bin. Ich bin es ab und zu mal einen Tag am Wochenende gewohnt oder eineinhalb. Also ich arbeite meistens auch am Wochenende ein bisschen. Und
ich hörte mal gerade raus, einen Tag in der Woche.
Und das ist tatsächlich so, dass ich die ersten Tage, weil es eine ganz andere Art von Anstrengung ist, für mich eine Überraschung war, dass es halt super anstrengend ist, die ganze Zeit auf zwei kleine Kinder aufzupassen, die das, was unheimlich viel Spaß macht, weil man sie unheimlich liebt, aber wenn man es auch ganz nüchtern betrachtet, zwei Hardcore-Pflegefälle darstellt, die du 24/7 pflegst. Und muss Angst haben, dass sie nicht auf die Straße rennen, dass sie nicht gebissen werden vom laufenden Hund, whatever.
Und das heißt, du lebst auch in der Großstadt.
Ja, ich lebe in der Großstadt und ich habe echt Probleme gehabt, da reinzukommen in diesen Modus. Und das hat mich auf eine ganz andere Art und Weise angestrengt. Das heißt, ich hatte Schlafschwierigkeiten die ersten Tage. Und es war dann sehr schön zu sehen, dass ich dann irgendwann mit der Perspektive, ey, wir sind noch 4 Wochen hier, voll geil, dann irgendwann nach 5, 7, 8 Tagen richtig reinkam und dann in dieser neuen Aufgabe total aufgegangen bin, gemeinsam mit meiner Frau. Und es war schön zu sehen, wie zum Beispiel die Kleine, die jetzt gut gerade ein Jahr alt geworden ist, Lucia, mich plötzlich dann so als primären Ansprechpartner wahrgenommen hat. Das war in den 12 Monaten zuvor nicht, weil zuvor war meine Frau, also aka klar, die Tankstelle, halt number one. Mhm. Und ich durfte sie auf den Arm nehmen, aber ich war nicht der Hauptansprechpartner. Und in diesem Urlaub habe ich richtig gemerkt, ey geil, sie hat sich richtig an mich gewöhnt. Ich habe sie immer auf den Arm gehabt, wir haben gespielt, wir haben gebadet, whatever. Und das war eine neue Erfahrung für mich, eine sehr schöne.
Ich hatte das damals, ich war ja auch in der Elternzeit mit meinem Mittlersten, also eigentlich mit allen, das nächste kommt jetzt. Und in der Elternzeit, da hatte ich die ähnlichen Probleme, da erstmal reinzukommen, abzuschalten vom Beruf, wirklich auf sich auf das einzulassen, was jetzt gerade wichtig und wertvoll ist. Und irgendwann war so ein Momentum, da hat der Kleine sich gestoßen und kam zu mir, dass ich ihn trösten musste. Und das war sonst immer anders. Der ist sonst immer an mir vorbeigelaufen, direkt zu Mama, und irgendwann war ich so seine Bezugsperson. Und das hat viel in einem gemacht.
Ja, total.
Weil das sind so diese kleinen Momente, wo du einfach weißt, hey, es funktioniert.
Genau.
Es ist so dankbar einfach.
Exakt das Gleiche hat er, weil die haben irgendein Buddha-Fest gefeiert in Thailand. Da haben sie Feuerwerkskörper einfach am helllichten Tag angemacht, die mega laut waren. Und die Kleine hat sich halt krass erschreckt, saß in ihrem Kindersitz, aber hat sich gleich zu mir gedreht und wollte, dass ich auf den Arm nehme. Und das hat mich in dem Moment echt gefreut. Dachte, ey, geil. Also da ist keine Barriere mehr. Und die Zeit, die ich jetzt investiert habe, die gibt sie mir halt sofort zurück. Und das war schön.
Wie war der Flug? Kurzer Exkurs, weil viele haben ja genau davor Angst. Elternzeit, oh, so weit fliegen, Thailand, medizinische Versorgung, Sri Lanka, was ist, wenn was ist? Zusammengebündelt bist du einfach ein Mensch, sagt, machen wir jetzt.
Ja.
Und also, im Flugzeug, die Leute können nicht wegrennen, müssen die nun mal durch, wenn Lucia schreit.
Also wir sind tatsächlich dann ziemlich easy rein und haben gesagt, das wird schon und es lief auch. Wir haben ein paar Erfahrungen gehabt, dass die beiden auf Flugzeuge klarkommen. Wir waren häufiger mal übers Wochenende in Barcelona oder so. Also fliegen können sie haben auch keine Probleme mit den Ohren. Was witzig ist, ist dieses, wenn du die kleine Lucia auf dem Arm hast und dann in diese große 787 einsteigst und den Gang entlang läufst und alle Leute sehen, scheiße, das ist ein Kleinste, und jeder einfach nur hofft, bitte geh an mir vorbei. Und dann heißt, kann ich hier mal bitte kurz rein, und dann alle so innerlich komplett zerfallen.
Weil das nennt man Tor 3, der Zonk.
Das ist richtig kacke dann. Ja. Aber nee, die beiden, die haben fast durchgeschlafen. Also es war völlig unkritisch. Und
wenn du jetzt so zurückkommst und du hast vorhin gesagt, du ermutigst auch deine Mitarbeiter jetzt Elternzeit zu nehmen. Was hörst du aus den Gesprächen raus? Für Sorge, vielleicht auch für Ängste, aber auch für Positives zu sagen, ey, wenn der CEO mir sagt, das geht klar, dann bin ich jetzt irgendwie entspannter. Gibt es so ein konkretes Ding, was du immer raushörst, weil du sagtest, du gehst mit den Lunchen und ermutigst sie, des Vaterseins die Rolle anzunehmen?
Ich kriege häufig das Feedback von den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich bin auch sehr authentisch. Ich bin genauso, wie ich jetzt hier spreche oder wenn ich im Büro, also ich nehme da kein Blatt vom Mund und ich sage denen, ey, nehmt euch die Zeit, es ist cool und macht euch keine Sorgen, es wird schon irgendwie werden. Und ich weiß, dass wir hier in Deutschland und auch unsere Belegschaft, wir sind große Bedenkenträger in allem Möglichen, was es gibt. Und ich sehe das als großes Problem in Deutschland, dieses Bedenkenträgertum. Und ich kann von Glück reden, dass ich tatsächlich relativ wenig Bedenkenträger bin aktuell. Und demzufolge muss ich dann meinen Part spielen. Und das bedeutet, ey, ich versuche dir die Sorge zu nehmen und versuche dir zu sagen, am Ende wird alles gut. Und das ist tatsächlich so. Es ist eine Elternzeit. Es sind dann irgendwie 2, 6 Monate, wie auch immer, mal 12. Aber das Unternehmen dreht sich weiter. Es wird schon aufgehen zum Schluss.
Väter und Karriere sind kompatibel, ist machbar, also bei euch in der Unternehmung, aber generell, wenn du jetzt in die Zukunft guckst, würdest du dir wünschen, dass da mehr Elternzeit genommen wird, dass das System sich politisch hingehend dort ein bisschen verändert, mehr Flexibilität für Väter auch zu haben, weil die Väter haben es, jetzt kommt bestimmt ein Shitstorm, haben es ja auch nicht leicht. Und ich sage auch mal, Väter sind auch immer Mütter. Das ist ein ganz wichtiger Passus, weil man muss ja einfach funktionieren. Das ist ja Fakt, wenn man eben der Alleinverdiener ist. Wo soll die Reise hingehen?
Ich würde mir wünschen, dass die Väter mehr Elternzeit nehmen. Also, dass es ausbalancierter ist zwischen Müttern und Vätern, die Zeit, die sie weg fernbleiben. Weil natürlich das Fernbleiben der Mutter über manchmal 12, manchmal 24 Monaten mit Sicherheit dazu führt, dass in deren Unternehmen man vielleicht auch ein bisschen in Vergessenheit gerät. Also auch meine Frau, die irgendwie die Hauptlast zu Hause trägt, was das Erziehen der Kinder und so weiter angeht, ist jetzt auch zweimal ein Jahr in Summe weg gewesen, also zwei Jahre. Und natürlich ist das für ihre Karriere jetzt insofern nicht ganz zuträglich, dass ich in der Hinsicht so einen vollen Fokus auf Karriere gelegt habe. Also es wäre fairer gewesen, hätten wir das irgendwie besser ausgeglichen. Und das sollte es in Zukunft auch geben, weil dann würde dieses Gap, was momentan auch besteht zwischen Männern und Frauen, was das Gehaltsniveau zum Beispiel angeht, das würde sicherlich schneller geschlossen werden.
Bist du denn, wenn du nach Hause kommst, du hast ja gesagt, du sprichst da sehr offen und ehrlich drüber, machst du dann auch mal die Spülmaschine dann leer, wenn du abends nach Hause kommst? Hilfst du auch aktiv mit im Haushalt?
Das mache ich eigentlich tatsächlich jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, weil ich brauche das, um runterzukommen. Ich habe manchmal Tage, viele Tage sind auch entspannt, muss ich dazu sagen, aber ich habe Tage, die beginnen manchmal um 8 und sind Meetings durchgängig bis 21 Uhr oder bis 20 Uhr. Das passiert, das ist nicht cool. Und dann kommst du nach Hause, aber du bist noch so drin, dass ich nicht von jetzt auf gleich mit der Kleinen spielen kann. Also ich merke das richtig, ich brauche eine halbe Stunde und Spülmaschine ein- oder ausräumen ist wirklich der Klassiker. Müll runterbringen dann abends nochmal, mache ich auch fast täglich. Also manchmal mache ich auch so Dinge wie diese Platten im Kühlschrank abwischen. Cool. So.
Ja, also so, kannst du bei uns auch mal zu.
Also das ist, aber ich mache das ganz bewusst, weil ich brauche diese Zeit, um wieder so auf den Modus zu Hause zu kommen, um mich wieder mit Marlene über das Gryffalo zu unterhalten und zu sagen, ja, hier Gryffalo und die Maus und wir lesen das mal in Ruhe, weil ich leider manchmal von einem anderen Speed-Level komme und das einfach sonst kollidieren würde zu Hause. Das heißt, irgendwie zu Hause Hausarbeit, das mache ich jeden Abend zur Entspannung, um wieder runterzukommen.
Das ist sehr löblich.
Ja, es ist ein bisschen egoistisch, weil ich weiß, ich brauche das. Also
Ja, ist ja Win-Win.
Ja, total.
Kurze Unterbrechung, denn die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von Amazon Prime Video und der neuen Bibi und Tina-Serie.
Hufe klappern, Pferde traben, springen über Wasserkram, über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein? Wir sind Bibi und Tina, Amadeus und Sabrina, wir jagen im Wind, wir reiten geschwind, weil wir Freunde sind, weil wir Freunde sind.
Es geht um eine junge Hexe, die ihre beste Freundin Tina auf dem Reiterhof besucht. Gemeinsam erleben die beiden zahlreiche Abenteuer und zeigen, wie wichtig Freundschaft und Zusammenhalt sind. Das Ganze ist zeitgemäß umgesetzt. Deshalb geht es auch um die Themen wie Umweltschutz, Tierliebe, Verantwortung übernehmen und starke Mädchen. Uns hat die Serie sofort mitgenommen. Die neue Bibi und Tina-Serie von Amazon Prime Video ist ab sofort in euren Prime-Mitgliedschaften enthalten. Viel Spaß, weil jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Einerseits für dich die Ausgeglichenheit, dass du deinen Zen findest im Grunde genommen und deine Frau in dem Fall das nicht machen muss. Weil gerade das in Elternzeit, da bekommt man ja wenig Anerkennung. Also im Beruf kriegst du bestimmt viel, viel Anerkennung und gehst durch die Katakomben, alle kennen dich irgendwie. Aber in der Elternzeit ist das Loben, das tagtägliche Loben ja nicht so gegeben. Spielt das auch eine Rolle? Also wenn ich zurückblicke, finde ich, ja, in meinen Augen hat das eine Rolle gespielt. Als ich in der Elternzeit war, als ich sich nur noch auf diese drei oder vier Personen dann mit denen was zu machen, das war schon ein Unterschied.
Mit Sicherheit. Also ich glaube, beim zweiten Mal ist es meiner Frau Sarah auch echt besser gelungen. Beim ersten Mal hat sie echt ein Thema gehabt. Sie kam selbst aus einem Job, wo sie Vollzeit gearbeitet hat und ich kam abends nach Hause und dann hat mir irgendwie erzählt, wie der Stuhlgang von der Kleinen heute war. Und sie meinte, ich kann dir gar nichts anderes erzählen. Ich meinte, das ist doch in Ordnung, ich hörte mir das gerne an. Und ich muss jetzt das loben.
Die klassische Übergabe.
Ja, und es ist
zweimal auf Toilette, einmal gewickelt.
Und wir werden halt irgendwie krass durch unsere Eltern noch unterstützt. Also wir haben das Glück, noch vier lebende Großeltern zu haben, die auch alle in der Nähe wohnen. Das heißt, die übernehmen auch viel von der Erziehung und von täglichem Doing. Und daher ist es schon so, dass wir uns versuchen, da in diesem, also dass die Kinder auch ein etwas größeres Netzwerk haben, mit dem sie regelmäßig zu tun haben. Es gibt die vier Großeltern, es gibt Tante und Onkel, die Eltern natürlich, Freunde jetzt mittlerweile in der Kita. Also das ist durchaus ein Thema.
Wenn wir zum Abschluss kommen und wir müssten 5 Punkte erarbeiten, warum Väter Elternzeit nehmen sollen und 5 Punkte, warum der Unternehmer Elternzeit gewähren sollte. Welche 5 Punkte kriegen wir zusammen? Laurenz ist übrigens heute auch hier, das ist unser Tonmensch, unser Producer im Grunde genommen und der ist junger Vater. Heute hat er nämlich Geburtstag gefeiert und zwar 6 Monate.
Genau,
6 Monate. Beim ersten, glaube ich, haben wir es auch noch gefeiert. Ich glaube, da haben wir jeden Monat gefeiert und ab 12 dann noch aufgehört, weil wir dann in ein Jahr, 2 Jahre Rhythmus kamen und da hat sich der andere auch schon angebahnt. Kurzer Exkurs, ich hole dich einfach mal mit rein in den Podcast. Wie ist es für dich eigentlich als junger Vater? Wirst du Elternzeit nehmen, ja oder nein?
Jetzt bin ich Teil der Show, cool. Gut, dass du fragst. Ist tatsächlich gerade bei mir in der spannenden Phase. Also ich habe das geplant, das zu machen.
Wann? Mit welchem?
Es gibt ja die 12-2-Regelung.
Genau.
Das ist bei uns sinnvoll, weil das Kinder bekommen wir jetzt so vom Zeitpunkt nicht geplant, ja, muss man dazu sagen. Und ich bin dann eigentlich in eine Festanstellung gegangen, auch ein bisschen aus dem Grund. Und da habe ich natürlich dann gedacht, wenn ich jetzt neu im Unternehmen bin, dann mache ich dann nicht sofort in der Probezeit irgendwie eine Elternzeit. Was,
aber da das wäre interessant, den Ball einmal zurückzuspielen zu Bruno. Wie siehst du das? Also wenn auf einmal jemand in der Probezeit da ist und dann wird man, also du hast gesagt, das war nicht geplant, dann bist du in Festeinstellung und dann ist ja genau, dann sind wir genau an dem Punkt, wo das System einen unterstützt als junger Vater, Kündigungsschutz und, dann zu sagen, ich werde Vater, ich bin zwar erst 3 Monate hier, aber ich nehme in 3 Monaten Elternzeit, ist das okay? Weil davor braucht man ja, eigentlich sollte man davor ja gar keine Angst haben als Vater. Eigentlich.
Die Probezeit ist dazu da, herauszufinden, ob die Zusammenarbeit funktioniert, ob das, was man erwartet hat,
genau,
eben geliefert wird. Ob das Talent, so wie man es erwartet hat, da ist, ob der Einsatz so da ist. Und es wäre krass unnachhaltig, wenn jetzt nur sagen würde, jetzt der Arbeitnehmer kündigt eine 3-monatige Elternzeit an, dass ich dann sage, ziehe die Reißleine. Also ich stelle ja jemanden nicht dazu ein, dass er mir 6, 9, 12 Monate hilft, sondern ich stelle jemanden auf Perspektive ein, auf die nächsten Jahre. Und von daher ist das jetzt überhaupt gar kein Thema.
Gibt es denn da so einen Drive, dass man sagen kann, geh in die Elternzeit, ab hier hört die Probezeit dann auf und wenn du wiederkommst, machen wir die 3 Monate Probezeit dann weiter? Sowas, es gibt ja Regelungen, wo man sich drauf verständigen kann, ist zwar nicht die feine Art, aber nach 3 Monaten, so wie ich dich jetzt einschätze, lieferst du auch gut ab.
Ich bin ja jetzt seit einem Dreivierteljahr schon da mittlerweile.
Ja genau, aber wann machst du denn jetzt die Elternzeit?
Die Elternzeit mache ich im Mai, das heißt, da bin ich knapp ein Jahr da.
Knapp ein Jahr da,
ja,
und
ja.
Wie lange machst du?
Ich muss ja 2 machen, also mindestens.
Um die Bezüge zu bekommen.
Genau, um die Bezüge zu bekommen.
Hättest du sonst 1 gemacht, wenn du da die Bezüge bekommen hättest?
In meinem Fall ist es tatsächlich so, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, es ist sehr suboptimal, da ich quasi direkt aus dem Studium in die Festanstellung gegangen bin, wo schon klar war, dass das Kind geboren wird. Und man kriegt, und das aus meiner Sicht ein großer Kritikpunkt oder Verbesserungspunkt für die Politik tatsächlich, man kriegt die 12 Monate vor Geburt des Kindes. Das heißt, jemand, der in den Job geht, mit dem Wissen, ich krieg jetzt bald ein Kind, kriegt dann ja nicht die vollen Bezüge.
Genau, du musst 12 Monate vorher fest gearbeitet haben.
Du kriegst dann, je nachdem, 67% oder 65%.
Genau.
Bei mir sind das halt dann wirklich nur 2,5 Monate Festgehalt. Und das ist dann sehr wenig Geld. Das heißt für mich, um das jetzt mal kurz zu fassen, für mich ist das ungünstig, dass ich dann 2 Monate dieses kleine Geld quasi vom Staat bekomme. Für mich wäre es dann besser, wenn es da eine andere Lösung gäbe.
Aber die 2 Monate nimmst du ja bewusst, um deine Familie zu unterstützen? Oder
ja,
macht
genau.
ihr den Drive zu sagen, wir fahren auch ein bisschen durch die Gegend und wollen uns kennenlernen?
Ja, also unbedingt, natürlich. Mein initiativer Drive für die Elternzeit ist, dass ich sage, wenn ich in 10 Jahren darauf zurückgucke, dann werde ich sagen, dass du die Zeit nicht genommen hast. Das werde ich bereuen. Und egal, wie es mir da wirtschaftlich geht. Und wir haben uns dann überlegt, was ist das Beste, was geht, was wir daraus machen können. Und da unterstützen mich zum Glück meine Eltern jetzt finanziell. Sonst wäre es auch gar nicht möglich, muss man sagen. Dass wir gesagt haben, wir müssen mal irgendwie raus. Wir müssen mal raus aus Berlin. Wir fahren jetzt in dem Fall nach Portugal mal 1 Monat. Wir haben da eine sehr günstige Unterkunft. Und dann haben wir einfach mal Zeit, um uns zu dritt nochmal neu kennenzulernen.
Total wichtig.
Ich glaube, nach einem halben Jahr, also an die Väter da draußen, ich glaube, die wissen auch, wie das ist, dass man auch so ein bisschen sich aus den Augen verliert eigentlich für die schönen Sachen und mehr quasi für die Pflicht als Vater zur Verfügung
steht.
Ja,
der Tunnel. Irgendwann ist man wirklich im Tunnel, nur noch zu funktionieren. Du kommst nach Hause, erstmal Spülmaschine, Müll wegbringen, um runterzukommen.
Ja, und da möchte man, glaube ich, dann auch so ein bisschen wieder raus, weil ich glaube, das...
Ja.
Dann ist es nochmal schöner.
Du hattest um 5 Punkte gebeten. Ich glaube, 5 ist ein bisschen herausfordernd, aber
wir können das.
Ein krasser Punkt. Also abgesehen davon, warum Väter das machen sollen, weil es einfach Spaß macht. Also reiner Hedonismus ist einfach schön. Sollte man es auch machen. Und du hattest es eben angedeutet. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass gerade nach dem ersten Kind, als das zweite dann kam, dieser Tunnel und dieses reine Funktionieren im Alltag immer stärker wurde und bei allen schönen Facetten des Kinderkriegens ist Kinderkriegen, so habe ich es erlebt, auch eine richtig harte Belastungsprobe für die eigene Beziehung.
Ja.
Weil man tatsächlich eben kaum noch Momente im Alltag hat, wo man für sich ist. Also das zieht sich durch fast alle Facetten. Und mir, also zumindest unserer Beziehung, haben diese 5 Wochen auch unheimlich gut getan. Das hat man gemerkt, weil man sich Zeit genommen hat, die man sich sonst nicht hätte nehmen können im Alltag. Und alleine dieses der eigenen Beziehung nochmal einen positiven Kick verleihen, ja, und nochmal in der Hinsicht einfach eine schöne Zeit zu haben, ist alleine das ist schon ausschlaggebend, meiner Meinung nach.
Ich habe, während ihr beiden vorhin gesprochen habt, ein bisschen mitgeschrieben und habe jetzt mal die 5 Punkte fast zusammen. Also der Punkt 1 ist erstmal ausbrechen aus dem Alltag und sich wieder auf das zu konzentrieren, was eigentlich wichtig ist, was man da geschaffen hat, nämlich eine Familienkonstruktion. Und in dieser Rolle, Punkt 2, sich kennenzulernen, einerseits das Kind, aber andererseits auch die Frau oder die Mutter in der neuen Rolle kennenzulernen. Weil wir wissen alle, es ist eine Umstellung. Wir reagieren anders im Thema Erziehung. Jeder hat irgendwie eine andere Vorstellung, jeder hat eine andere Kindheit gemacht. Das ist völlig normal, aber das irgendwie auf den Konsens zu bringen. Punkt 3, zu erkennen, was die Frau eigentlich leistet tagtäglich mit dem Kind, dass sie sich voll aufopfert und nur für das Kind im Grunde genommen da ist, dort mal einzutauchen und zu unterstützen, um auch ein anderes Bewusstsein dafür zu bekommen. Jetzt fehlt mir aber noch 4 und 5.
Du hattest das gerade so quasi angedeutet, dass man sich selbst auch kennenlernt mit Kind. Also wie bin ich, wie stehe ich zum Kind, wie ist das, wie stellt sich das um, wenn ich quasi aus meinem täglichen Drive oder aus meinem täglichen Habit irgendwie rauskomme und mich eigentlich dann frage, wie muss ich mich da positionieren, damit ich quasi emotional anwesend bin. Und das war für mich jetzt als sehr junger Vater, also ich bin 27, für mich eine ganz große Herausforderung, weil so dieses Verantwortung übernehmen und so, das war in dem Maß natürlich vorher noch nicht so vorhanden. Und dann hat man halt sein Studium gemacht. Und dann muss man ganz doll in sich gehen und das auch mal kennenlernen können. So, das ist meine 4. Okay.
Hast du den 5. Bruno? Kannst du da noch was draufsetzen? Ich hätte sonst den 5. Punkt wäre für mich so die Zeit nutzen und wirklich zu verreisen und einen Tapetenwechsel auch hervorzuführen. Weil ich glaube, wenn das für alle neu ist, in ein neues Umfeld einzutauchen, dann ist das so neutraler Boden. Und neutraler Boden ist eigentlich immer gut, um bei Null zu starten im Bereich des Kennenlernens. Aber du darfst gerne
den 5. Tut den Kindern auch halt einen riesigen Gefallen, weil die Lucia, die hatte mich halt vorher nicht so richtig gut kennengelernt. Also sie wusste, ich bin immer da und ab und zu bringe ich sie ins Bett oder ich bringe sie morgens mache ich ihr die Milch, windel sie ab und zu. Aber dass ich tatsächlich immer da bin, mich intensiv mit ihr auseinandersetze, bringt ihr ja auch unheimlich viel, weil sie einen anderen Menschen kennenlernt, der anders tickt, der anders spricht, anders reagiert. Und ich glaube, für die Lernphase und die Lernkurve von Kindern im Allgemeinen ist es gut, mit möglichst unterschiedlichen Personen im Umfeld auch zu lernen, wie eben mit Menschen ticken im Zwischenmenschlichen.
Wenn wir das jetzt aus Arbeitgebersicht nehmen, da musst du uns vielleicht ein bisschen an die Hand nehmen, 5 Punkte. Da hätte ich jetzt für mich an erster Stelle, das ist auch ein Stück weit die Wertschätzung des Mitarbeiters, zu sagen, geh in Elternzeit, wir unterstützen dich da, dein Arbeitsplatz bleibt erhalten. Kümmere dich erstmal um deine Familie und komm dann zurück mit deinem anderen Mindset, entspannter, sodass er dann auch mehr leistet oder Leistung abrufen kann in seinem Alltag wie vorher. Das wären jetzt 2 Punkte.
Ja, es ist ja eine Art Vertrauensvorschuss auch und eine Wertschätzung, absolut. Mhm. Und ich glaube, wenn man so ein Klima und so eine Kultur etabliert, dann wird einem das zurückgegeben seitens in Loyalität, Motivation oder wie auch immer seitens der Kollegen. Ich würde auch sagen, was ist nur eine Hypothese, ich kann es nicht richtig, ich glaube tatsächlich, dass dieser Tapetenwechsel, von dem wir gesprochen hatten, dazu führt, dass Menschen auf neue Gedanken kommen, gegebenenfalls mit innovativen Gedanken kommen, die eben dazu führen, dass das Unternehmen auf eine andere Art und Weise profitiert wie bislang.
Ich schreibe mal Punkt 3 für mich auf, neue Innovationskraft für das Unternehmen durch Tapetenwechsel.
Absolut. Also was wir tatsächlich ab und zu machen, wir versuchen Meetings nicht immer unbedingt immer im gleichen Meetingraum stattfinden zu lassen. Mhm. Und ich habe mal einen Arbeitgeber gehabt, da haben wir uns manchmal in den 119er Bus gesetzt und sind einfach oben dann von Endstation zu Endstation und haben in dieser Zeit tatsächlich stark über Dinge gesprochen. Und es hat den Effekt gehabt, dass man immer wieder was Neues gesehen hat, dass andere Impulse in einem hervorkamen. Und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, das müsste ich an mir selbst jetzt auch nochmal austesten, aber dass es tatsächlich auch dazu führt, dass Menschen neue Ideen und Innovationen ins Unternehmen bringen, dass das Unternehmen nachhaltig stärkt.
Hast du noch einen Punkt, der dir einfällt, was der Arbeitgeber machen sollte für die Väter, die in Elternzeit gehen? Weil du sagtest vorhin, du bist probezeittechnisch, vielleicht ist da noch irgendwie was, dass Probezeit keine Barriere ist, finde ich ein wesentlicher Punkt auch. Ne?
Ja, für den Arbeitgeber ist das relativ schwierig tatsächlich. Also meine Situation war schon sehr speziell. Ich fände es natürlich klasse, wenn die Probezeit, was das angeht, nochmal ein bisschen flexibler gestaltet, irgendwie vorgestaltet wäre, dass man da irgendwie schon das Gefühl hat, da gibt's was. Dass man das nicht individuell vielleicht verhandeln muss, so detailliert, weil ich denke mal, jeder, der in dieser Situation ist, hat genau da keine Lust drauf. Es ist wahnsinnig schwer, da irgendwie eine Lösung zu erdenken. Man nimmt dann gerne die Sachen, die schon irgendwie vorgefertigt sind. Vielleicht so ein Modell einfach mal und sei es nur eine PDF auf der Internetseite. Das können wir vorstellen, wäre eine gute Sache.
Weil ich habe bei Punkt 4 habe ich, den du gesagt hast, jetzt gerade festgehalten. Und Punkt 5 habe ich bei dem Elterngeldantrag von HR unterstützt zu werden. Aus Arbeitgebersicht. Weil das, finde ich, ist der größte Graus. Und da kann man echt viel falsch machen. Es gibt so viele Rechner da draußen, wo du dein Gehalt eintippen kannst und wie du dir das dann vorstellst. Aber da kommt immer was anderes raus. Das ist schon nicht ganz so gut. Es gibt vom Ministerium, gibt es da verschiedene Seiten. Da kann man das nochmal rein triggern, so seine Angaben. Aber am Ende ist eigentlich HR wichtiger Anlaufpartner.
Wenn man als Unternehmen dort halt eine fortschrittliche Policy hat im Unternehmen, dann trägt das halt krass zur Arbeitgeberattraktivität bei. Also Wir haben diesen Fachkräftemangel, ja, wir spüren ihn auch. Ich glaube, er wird noch viel schlimmer werden in den nächsten Jahren. Wir sind eine Gesellschaft, die mittlerweile der großen Breite relativ gut geht. Es geht jetzt nicht mehr unbedingt darum, uns irgendwie satt zu machen mit Nahrung oder so, sondern tatsächlich, wir wollen uns selbst verwirklichen. Immer mehr von uns wollen das. Und ich habe auch relativ viele Anträge von Kollegen bekommen, die gerne auf eine 4-Tage-Woche gehen würden. Und das heißt, mit diesem vollen Shift von der typischen Generation X, die noch sehr, sehr, würde ich mal sagen, materiell getrieben waren, um sich irgendwann eine geile Karre oder eine fette Uhr zu leisten, hin zu eher spirituellen Werten und auch Zeit fürs Wesentliche haben und so weiter. Das spüren wir voll. Und das ist eine Realität, der man sich einfach nicht verwehren kann als Arbeitgeber. Das heißt, wenn ich da jetzt eine altmodische Familienpolicy durchsetzen würde, nach dem Motto, jeder, der Elternzeit macht, fliegt gleich raus, spricht das schneller rum als irgendwie. Und man würde als Arbeitgeber extrem an Attraktivität verlieren. Und dieses, dass man hier um Talente kämpft, das ist so, das ist Realität. Und demzufolge wäre es hochgradig unverantwortlich, abgesehen vom moralischen Aspekt, wenn man das aus dieser HR-Perspektive so machen würde.
Du hast gerade, das finde ich ein netter Sidekick, angesprochen, du kriegst immer mehr Anträge, dass man freitags die Arbeitszeit reduzieren bzw. ruhen lassen möchte. Wie geht man da vor? Das wird dann einfach vom Lohn abgezogen und dementsprechend ist das dann fein.
Die Wochenarbeitszeit verringert sich einfach vertraglich. Dann verdient man weniger Bruttogehalt. Tatsächlich ist der Nettoeffekt nicht ganz so stark, weil man meistens dann auch in einem anderen Einkommensbracket landet. Okay. Uns als Arbeitgeber tut es natürlich ab und zu weh, weil wir dann ab und zu auch Leistungsträger haben, die sagen, ja, ich will weniger Zeit gerade arbeiten. Und wir sagen, okay, das ist okay für den Moment. Es tut uns weh, weil wir würden nicht gerne auch doppelt so lange beschäftigen, weil du halt oft toll bist. Aber es ist eine Realität, und die wir verstehen und auch mittragen. Und demzufolge gehen diese Anträge auch durch.
Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Themen umrissen und abgehandelt, in der Hoffnung, dass die Väter, die jetzt vielleicht kurz vor einer Elternzeit stehen, wir dahingehend überzeugen können, das einerseits zu machen, aber auf der anderen Seite auch keine Angst zu haben vor Jobverlust, vor Karriereeinbüßen, vor irgendwas, weil das Wichtigste, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist einfach die Familie kennenzulernen, die Kinder kennenzulernen, sich selber in der Rolle kennenzulernen und dafür die Zeit einfach zu nutzen. Egal, ob es jetzt am Meer ist, egal, ob es im Keller ist, egal, wo es auch immer ist, wichtig ist einfach, dass Zeit zusammen verbracht wird. Ich bedanke mich bei euch beiden. Du warst gar nicht vorgesehen als Gast, aber vielen Dank, dass du auch noch guten Input geleistet hast. Mit 27 Jahren bist du durchschnittlich ein sehr junger Vater. Ich kann mich an den Geburtsvorbereitungskurs in Köln erinnern, mit meinem ersten Sohn. Da sind wir irgendwann rausgegangen und haben uns vorgestellt, gegenseitig, die Väter. Und ich war mit Abstand der Jüngste. Da war ich 31 und die anderen waren alle 42 im Durchschnitt. Das war sehr bezeichnend, weil ich dachte mal, 31, erstes Kind, soweit passt das ganz gut in die Range rein. Aber da hatte ich dann auch gedacht, hätte es auch noch 10 Jahre warten können. So salopp formuliert. Aber sehr junger Vater, ich wünsche dir alles Gute. Bruno, vielen Dank, dass du da warst. Du hast das letzte Wort. Du darfst jemanden grüßen, musst du aber nicht. Sonst hast du jetzt Zeit, was zu sagen.
Danke, Gerrit, erstmal für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Also dann grüße ich natürlich erstmal die Hauptsäule, die sozusagen alles zusammenhält, meine liebe Frau Sarah. Und dann noch sozusagen die Unterstützung, mich die vier Großeltern, meine Eltern Fritz, Andrea, Alex und Sabina, die uns da tagtäglich unterstützen, dass wir das auch gut gewuppt bekommen und es den Kindern gut geht.
Eine Frage habe ich noch. Verstehst du deine Eltern jetzt besser in gewissen Situationen?
Ja, tatsächlich. Also das ganze Thema Risikobetrachtung habe ich vorher ganz anders gesehen. Ja. Ich bin eigentlich eher so ein bisschen Hasardeur-mäßig unterwegs. Aber ich ertappe mich jetzt bei ganz vielen Verhaltensweisen, die ich bei meinem Vater, bei meiner Mutter sehe. Und ich habe jetzt größeres Verständnis, absolut.
Sehr schön. Wir hoffen, wie immer, euch hat der Podcast gefallen. Ihr habt die Möglichkeit, diesen auch zu abonnieren. Entweder auf Spotify oder iTunes. Den gibt es auch bei Deezer und bei Audio Now. Und wenn ihr natürlich sagt, das, was ihr da gerade geredet habt, das hat alles Hand und Fuß, das kommentiere ich doch ganz gerne. Dann einmal bei iTunes und den anderen Leuten da draußen, die durch Zufall über diesen Podcast fallen, per Kommentar sagen, dass der hörbar ist. Vielen Dank, dass wir wieder so nah in eurem Ohr zu Gast sein durften. Ich grüße euch ganz herzlich, genießt den Tag und macht was draus. Bis dahin, ciao.
Daddy, bleib cool. Yeah. Papa la pap. Papa la pap. Ja, vom Vater werden übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen, Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy bleib cool.
Daddy bleib cool.
Yeah. Papa la pap. Papa la pap.
Audio Now.